Es gibt Bilder, die gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. Ich interessiere mich für Politik. Bilder über Politik können vieles zeigen. Politiker, wie sie eine Rede halten, wie sie in ihrem Dienstwagen chauffiert werden oder wie der Parteitag ihnen applaudiert. Es gibt ein Motiv, das gehört zum festen Bestandteil aller Fotostories über den erfolgreichen Staatsmann. Es ist der Machthaber an seinem Schreibtisch. Wer kennt nicht die Bilder eines John F. Kennedy an seinem Arbeitsplatz im Oval Office? Die aufgeräumte Klarheit eines Helmut Schmidt vor der Bücherwand in seinem Dienstzimmer? Die abendliche Atmosphäre mit Aquarium im Kanzleramt des Helmut Kohl? Ganz anders, als man es zunächst erwarten würde, wird da eine stille Seite der Mächtigen präsentiert. Nicht das geschäftige Reden und Verhandeln, nicht das offizielle Repräsentieren oder das angestrengte Überzeugen, sondern Sammlung und Ruhe sind es, die ins Bild kommen. Ich bin kein Politiker, aber ich verbringe viel Zeit an Schreibtischen, beruflich, unterwegs, in Bibliotheken, vor allem zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Gelegentlich stelle ich mir die Frage, was tust du da eigentlich, so fern vom Geschehen da draußen, abgeschlossen und einsam? Ist das nicht eine ziemlich weltferne Lebensweise, die Schreibtischarbeit? Bei Fernando Pessoa, dem portugiesischen Dichter, lese ich: Ich lehne mich an meinen Schreibtisch wie an ein Bollwerk gegen das Leben. Aber ich zweifle, denn da ist mehr. Nicht, dass ich dem gekonnten Einsatz politischer Bilder aufsitzen würde. Aber bringen diese Szenen nicht etwas zum Ausdruck, das jeder spüren kann, der inmitten des schnellen, heftigen Alltagsbetriebs sich zurückzieht, Ruhe und Konzentration sucht, seine Sinne am Schreibtisch sammelt? Braucht der Mächtige diese Momente für ein gutes Handeln nicht ebenso wie jede und jeder sonst? Wie wichtig sind solche Erfahrungen für das Leben? Über Wochen hinweg begleiten mich diese Fragen, wenn ich jeden Morgen mit dem Fahrrad zur kleinen Bibliothek des Landesmuseums fahre und mich für einige Stunden in die Ruhe und Ungestörtheit des Forschens, Lesens und Schreibens begebe. Mit der Zeit finde ich Spuren, die mich faszinieren und weiterführen. Zunächst tausche ich die Brille aus. Da wird der Schreibtisch zur Werkbank. Freilich werden hier keine Holz- oder Eisenteile gefertigt, sondern geistige Produkte, Wörter, Sätze und Texte. Aber auch an meiner geistigen Werkbank wird geschliffen, poliert, umgebaut und angepasst. Je besser der Werkzeugkasten bestückt ist, desto präziser kann gearbeitet werden. Und auch wenn es sich um Denkwerkzeuge handelt, ihr Einsatz muss passend sein, mit Sinn für das rechte Maß. Dann kann etwas Großartiges geschehen. Ein schöpferischer Prozess an dem, was da bearbeitet werden soll. Ich bin nicht einfach Sklave meiner Inhalte und Themen, sondern kann steuern, lenken und leiten, was entstehen soll. Auch ein geistiges Produkt ist ein Stück Wirklichkeit, Ausdruck meines Denkens, Fühlens und Formulierens. Ich erschaffe etwas, kann es mir anschließend vorlesen und anderen zur Lektüre schicken. Ich bin der Schöpfer dieses Ergebnisses und das macht froh. Wenn ich mich morgens an den Schreibtisch setze, muss ich erstmal aufbauen. Den Computer natürlich, verschiedene Bücher, Nachschlagewerke, manchmal ein Lexikon, den Ausdruck des geschriebenen Textes vom Vortag, handschriftliche Aufzeichnungen, hier und dort ein Notizzettel. Es sind meine Produktionsmittel und ich fühle mich als Unternehmer, ein Unternehmer im Geiste. Ich steuere, was mit den Vorlagen, auf die ich mich berufe, geschieht. In welcher Weise sie einfließen in das Neue, das entstehen soll. Ob diese oder jene Quelle zitiert wird, ob dieser oder jener Hinweis gegeben oder verweigert wird, ich bin es, der entscheidet. Eine Freiheit, die größer kaum sein könnte. Welches Unternehmen bietet solchen Gestaltungsspielraum wie der Schreibtisch und mein Kopf? Solche Freiheit bedeutet Verantwortung. Peter Hertling spricht davon in einem Gedicht.
Immer wieder den Wörtern auf den Leim gegangen. Nun endlich, satt und krank zugleich, untergetaucht, um sie von unten zu sehen. Ein Himmel von faulenden Bäuchen. Nahrung für mein wachsendes Schweigen.
Wörter können trügen. Sprache kann verschleiern. Sie ist oft ungenau, trifft nicht den richtigen Ton, lässt Takt vermissen, macht trunken in einem Wasserfall von Worten. Satt und krank wird, wer den Wörtern auf den Leim geht, sich von ihnen betrügen lässt. Da hilft nur Schweigen. Auch der Text, den ich verfasse, muss aus dem Schweigen kommen. Was ich da sage, muss sich messen lassen mit dem, was andere sagen, was anderswo steht, mit dem Nichtgesagten, dem, was jeder Text unterschlägt. Ich bin verantwortlich für die Sache, von der ich rede, auch wenn mich keiner hindert zu sagen, was ich will. Manche Menschen bedauern einen, wenn sie erfahren, dass man viel Zeit am Schreibtisch verbringt. Das sei so allein und man begegne da keinen anderen Menschen. Ich finde aber, solch ein Urteil trifft das Wesentliche gar nicht. Wenn ich morgens die Tür meines Arbeitszimmers hinter mir schließe, öffnet sich ein anderer Raum, ein Ort der Begegnung mit mir selbst. Allein bin ich darin gar nicht, denn wenn ich lese, begegne ich anderen Menschen in dem, was sie gedacht und geschrieben haben. Wenn ich selbst Gedanken ausprobiere, Worte suche, Sätze miteinander in Verbindung stelle, einen Text formuliere, dann erlebe ich eine Kreativität, die einfach nur beglückend ist. Wie viele Möglichkeiten es doch gibt, eine Sprache zu benutzen. Welchen Unterschied es doch macht, ob ich diesen oder jenen Gedanken voranstelle, ob ein Fremdwort oder ein altes deutsches Wort zum Einsatz kommt. Am Schreibtisch bin ich wie im Labor und kann experimentieren mit dem, was ich zu erarbeiten habe. Mit dem, was Sprache und Geist an Instrumenten bereitstellen und mit dem je eigenen Stil, mit dem ich an die Arbeit gehe. Morgens braucht der Kopf noch, bis er in Gang kommt, am späten Vormittag fließen die Zeilen nur so dahin und am Abend fühlt sich der ganze Körper matt und leer an. Wie beim Sport fühle ich mich selbst, bringe einen Teil von mir, den Geist, in Bewegung und erlebe die Vielfalt seiner Bewegungen. Es stimmt schon, man kann sich hinter die Bücher verkriechen, nichts mehr von außerhalb mitkriegen und sich gegen alles abschotten, was einen herausfordern würde, Stellung zu beziehen. Aber ich erlebe es umgekehrt. Indem ich in Büchern lese, bin ich in Kontakt mit den anderen, mit fremden Menschen in fremden Zeiten und Situationen. Ich bin in Dialog und spüre, wie die anderen mich peu à peu verändern. Das biografische Zeugnis, der persönliche Brief, der mir beim Aufräumen in die Hände fällt, die Auseinandersetzung mit dem, was Menschen vor mir gedacht haben, es wird zur Frage an mich, eine Aufforderung, mich selbst zu beschreiben, mir Klarheit zu verschaffen, wer ich bin, wer ich sein will, was ich tun und wirken möchte. Und wenn ich mich dann ans Schreiben mache, komme ich nicht mehr umhin, selbst Position zu beziehen. Aber die Plattform, auf der ich mich befinde, ist erst im Entstehen, indem ich zur Feder greife oder den Computer anschalte. Jeder Satz, jeder kleine Text ist eine kleine Umarbeitung meiner selbst. Im Erzählen und Formulieren geschieht eine Rekonstruktion meiner eigenen Identität, dessen, was ich für wichtig und bedeutsam halte. Die Gedanken erschließen eine neue Welt, setzen Teil für Teil an. Sie eröffnen Zugänge zu Dialogpartnern, die es vorher nicht gab. Ich stehe vom Schreibtisch auf und bin, ein ganz kleines Stück nur, aber spürbar, ein anderer geworden. Peter Hertling beschreibt es so:
Mit dem Bleistift eine Linie ziehen und auf ihr fortgehen. Sichtbar, am Horizont bleiben, sehr klein und sehr beweglich. Ich habe mich schon vergessen, sagt er und lässt seine Bilder frei.
Den Geist arbeiten lassen, das heißt, eine Linie ziehen, auf der man fortgehen kann, heraus aus alten Gewohnheiten und Traditionen. Neues entdecken, beweglich bleiben, sich vergessen, nicht auf die eigenen Bilder fixiert sein. Sich von anderem prägen lassen, sich verändern und darin dem treu bleiben, was ich bin, ein Mensch fähig zur Offenheit und zur Wandlung. Manchmal fühle ich mich verfolgt. Nicht, dass es unangenehm wäre. Es sind Gedanken und Ideen, die sich mir aufdrängen. Sie rufen sich in Erinnerung. Manchmal wollen sie weitergedacht sein, Manchmal müssen sie noch zur Reife gebracht, manchmal wollen sie in die Tat umgesetzt werden. Etwas geht mir nach, sagt man. Sätze, vor langer Zeit einmal zu mir gesprochen, teils von fernstehenden Personen, teils mir aus Büchern entgegengesprungen, haben sich eingeprägt. Von Zeit zu Zeit werden sie hochgespült und lassen spüren, dass sie einmal Bedeutung für mich erlangt haben und dass diese Bedeutung bis heute anhält. Oft passiert es am Schreibtisch, dass sich diese Gedanken wieder Gehör verschaffen. Über Büchern und Papieren, wenn ich in einer Nachdenkpause aus dem Fenster schaue. Irgendwo muss im Alltagsbetrieb ein Ort sein, an dem sich das Platz verschaffen kann, was tief unter der Oberfläche liegt. Das ist nicht einfach Schnee von gestern. Es sind die inneren Ringe eines Baumstamms, der mit den Jahren älter und umfangreicher geworden ist. So gibt es einen Austausch von gestern und heute. Ich verstehe besser, wie ich geworden bin, und ich sehe, welche Früchte das getragen hat, was einmal gewesen ist. Ich kann mich als geschichtlicher Mensch begreifen, als Mensch mit einer bestimmten Verwurzelung. Das ist eine Begrenzung, aber es ist auch eine Halteleine, die durch die Zeit führt. Der Schreibtisch als Ort geistlicher Erfahrungen, klingt das nicht ein bisschen überhöht? Soll da etwas getauft werden, was auch ohne religiöse Deutung mit Recht existiert und von Menschen erfahren werden kann? Keine Sorge, die Gefahr einer Missionierung besteht hier nicht. Die weltliche Erfahrung bleibt das, was sie ist, eine Erfahrung der Welt. Aber andersherum betrachtet, tut sich eine Perspektive auf. Viele der Erfahrungen, die man bei der geistigen Arbeit macht, können für den religiösen Menschen eine Spur sein, die ihn auf seinem religiösen Weg weiterführt. Einige Elemente dieser Erfahrung haben wir beschrieben. Im Denken und Formulieren erlebe ich eine schöpferische Energie, die mich zum Gestalter und Mitschöpfer werden lässt. Ich verfüge über eine Freiheit, die mir keiner nehmen kann. Ich empfinde eine Verantwortung für das, was ich sage und für diejenigen, die davon betroffen sind. Ich kann staunen darüber, wohin Kreativität und Experimentierfreude mich führen. Ich erschließe mir neue Welten, die bislang nicht zu meinem Universum gehörten, und ich erfahre mich als geschichtlich gewordenen Menschen mit einer Herkunft und einer Zukunft, für die ich an das anknüpfen kann, was bereits war. Wer will, mag das eine geistliche Erfahrung nennen. Darin taucht vieles von dem auf, was man sich an Kompetenzen wünscht, um sein Leben sinnvoll und erfüllt erleben zu können. Die Arbeit am Schreibtisch kann helfen, solche Fähigkeiten zu schulen. Nicht immer gelingt dies. Wer den letzten Sonntagnachmittag dafür geopfert hat, seine Steuererklärung fertig zu machen, wird nur stöhnen über den ganzen Papierkram. Aber zumindest von Zeit zu Zeit hat jeder auch einmal diese anderen Momente. Die wohltuende Einsamkeit in den eigenen vier Wänden, die Stille des Arbeitszimmers, die kreative Unordnung aus Büchern und Papieren und mitten darin die plötzliche Empfänglichkeit der Seele für die Aktivität des Geistes. Wenn Raum ist für Gedanken, wenn mir Worte kommen, die eine Rettung sind gegen die Enge des Alltags. Der Schreibtisch wird dann zum Mikrokosmos des ganzen Lebens, zum Labor für die Wirklichkeit. Wer will, kann ihn als eine Schule begreifen, in der fürs Leben gelernt wird. Mehr als ich je an Themen und Inhalten in mir aufnehmen könnte, lerne ich nebenbei, indem ich mich öffne für das, was da beständig passiert. Es ist wie ein Schutz gegen die Blindheit der Seele, dagegen, dass ich irgendwann nur noch ein Rädchen im Getriebe bin, taub für den Ruf der Wirklichkeit und fühllos gegenüber der Bedeutsamkeit des Augenblicks. Bertha Pappenheim, die jüdische deutsche Frauenrechtlerin, hat das im Jahr 1929 in einem Gebet formuliert.
Nur nicht blind werden, mit der Seele nicht, dass ich nicht mehr sähe, was klein, was groß, was eng, was weit, was ragend, was tragend, was leuchtend im ewigen Licht. Nur nicht blind werden, mit der Seele nicht.